Hast du jemals etwas entdeckt, was dein Leben verändert hat? Irgendetwas so im positivsten Sinne, eine Entdeckung gemacht. Was war das? Ein Studiengang zum Beispiel, der perfekt zu dir passt? Oder ein Job? Oder ein Einrichtungsgegenstand für die neue Wohnung, der einfach super reinpasst? Oder eine App für ein Problem, was du hast oder lösen musstest, und gib dir eine App, die genau das kann, was sie können muss. Hast du jemals so eine Entdeckung gemacht? Manchmal sind so Entdeckungen ja relativ simpel. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit eine tolle Entdeckung gemacht, die mein Leben nachhaltig verändert hat und die ich genieße. Und zwar, ich wohne ja in Heimfeld und ich habe festgestellt, normalerweise nach Heimfeld fährt die S3 raus, und wenn ich hierher kommen will ins Büro oder zum Gottesdienst, nehme ich die S3, steig im Jungfernstieg um in die U2 und steig dann, fahr zum Schlumpf, steig da wieder aus und lauf hier runter zur Kirche. Habe ich doch vor längerer Zeit entdeckt, dass ich in Heimfeld morgens zwischen 6 und 9 und abends zwischen 4 und 6 auch die S31 nehmen kann. Die fährt da auch. Und die fährt ab Hauptbahnhof ein bisschen anders. Die fährt nicht über Stadthausbrücke und so, sondern die fährt ab Hauptbahnhof Dammtor und dann Sternschanze. Und das ist auch in der Nähe. Und das hat zwei Wahnsinnsvorteile. Erstens haben das anscheinend noch relativ wenig Leute geschnallt. Jedenfalls ist morgens, normalerweise ist die S3 ja brechend voll, ja. Die S31 ist morgens entspannt leer. Erster wichtiger Vorteil. Und der zweite Vorteil, ich fahre dann bis Sternschanze, steig da aus und kann einen schönen Morgenspaziergang durch den Sternschanzenpark hierher zur Kirche machen. Das genieße ich richtig. Eine grandiose Entdeckung. Und manchmal trifft man sogar noch Leute diese Woche. Ich glaube, am Freitag oder wann das war, habe ich Jens getroffen. Das war schön. Ein schöner Start in den Tag. Simpel, aber eine tolle Entdeckung. Vielleicht hast du mal eine Entdeckung gemacht, die dich aus einer tiefen Not befreit hat. Vielleicht gibt es da ein Problem, das du lange mit dir herumgeschleppt hast. Und irgendwann entdeckst du eine Lösung dafür. Wie schön. Was für eine Entdeckung, wenn das Problem gelöst ist. Oder vielleicht hast du einen Menschen gefunden, der ein Partner, ein Gesprächspartner, ein Kompagnon, ein Freund für dich geworden ist. Es gibt ja genug Menschen auf der Welt, ja, aber da hast du einen entdeckt, mit dem du richtig gut kannst. Was für eine Entdeckung, was für ein Schatz. Was für eine Freude. Oder vielleicht hast du ein Medikament entdeckt oder eine Behandlungsmethode, die dich von einer Krankheit erlöst. Mein Freund Andries hat einen 4-jährigen Sohn und der ist sehr krank. Der hat starke epileptische Anfälle, viele am Tag, im Schnitt so alle 2 Stunden. Es ist schlimm, eine große, große Sorge. Die ganzen Kliniken, Ärzte, Untersuchungen, wo sie mit dem Jungen waren, haben alles nichts gebracht. Jetzt haben die in den USA ein Medikament entdeckt, was möglicherweise helfen kann. Was für eine Entdeckung aus so einer großen Sorge und so einer großen Not. Was für eine Entdeckung. Ich wünsche denen, der Familie, dass das wirklich anschlägt und hilft. Lorenz hat das vorhin schon gesagt, wir feiern dieses Jahr das Reformationsjubiläum. 2017, 500 Jahre Reformation. 500 Jahre die reformatorische Entdeckung. 500 Jahre reformatorische Entdeckung. Am 31. Oktober 1517, vor 500 Jahren, am 31. Oktober, hat der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg gepostet. Und das bekam so viele Likes und Kommentare, dass dadurch später die Reformation, die Revolution des Glaubens ausgelöst wurde. Und die Kraft der Reformation, die Kraft dieser reformatorischen Entdeckung kam nicht daher, weil die 95 Thesen so genial oder klug gewesen wären oder so ketzerisch der Kirche gegenüber, sondern die Kraft, die innere Kraft der Reformation kam daher, weil Martin Luther selbst so bewegt und ergriffen von dem war, was er da entdeckt hat. Und viele Millionen andere Menschen mit ihm. Deshalb nennen wir diese Entdeckung der Reformation die reformatorische Entdeckung. Begonnen hat das Ganze damit, dass Martin Luther in der Kleinstadt Wittenberg, das ist so zwischen Berlin und Leipzig ungefähr, eine Juniorprofessur in Theologie hatte. Und er hatte eine für damals verrückte Idee. Er hatte die Idee, lesen wir doch mal die Bibel im Original. Das war damals eine verrückte Idee. Können wir uns heute kaum noch vorstellen. Aber damals hat man mehr so gelesen, was die Konzilien gesagt haben und der Papst und die Kirchenväter und so weiter. Alles so diese Sekundärliteratur. Aber Luther hatte die Idee, lesen wir doch mal die Bibel im Original. Und man könnte also sagen, frei nach Kant, der hat ja erst 200 Jahre später oder so gelebt, habe den Mut, die Bibel und Glauben für dich selbst zu entdecken. Glaub nicht einfach das, was andere dir so immer vorkauen, sondern habe den Mut, Glaube und Bibel für dich selbst zu entdecken. Bring your own brain. In der Philosophiegeschichte ist das ja eine Binsenweisheit, dass die Aufklärung und Kant ohne die Reformation, ohne Martin Luther gar nicht denkbar ist. Da hat es angefangen, diese Aufforderung, dieser Wunsch, dieser Wille, diese Selbstbewusstsein, selbst nachzudenken, Glauben selbst zu entdecken. Ich will selber wissen, was ich glaube. Ich finde, dass das heute ein wichtiges Thema ist. Im Internetzeitalter kann ja jeder irgendwie alles behaupten, Fake News kursieren. Aber was sagen eigentlich die Quellen? Das ist heute noch, vielleicht noch mehr als damals, ein wichtiger Gedanke, ein wichtiger Punkt. Was sagen die Quellen wirklich, was da so kursiert und erzählt wird? Was Martin Luther beschäftigt in seiner Zeit damals ist, wie findet der Mensch den Weg zu seiner geistlichen Errettung, zu seinem Heil? Vielleicht ein bisschen einfacher jetzt mal gesagt, wie kommt der Mensch in den Himmel? Wie geht das eigentlich? Wie geht das zustande? Weil eben war irgendwie klar, der Mensch ist ja ein Sünder, ja, nicht so einfach. Der Weg ist ziemlich schmal da hoch. Wie geht das? Und dazu kommt, dass damals gab es, ich sag das mal, das war so ein schmutziger Deal der Kirche, die hat so eine Abkürzung ermöglicht und hat die Möglichkeit eröffnet, wenn man eine bestimmte Summe Geld zahlt, bekommt man ein Dokument, einen Ablassbrief, und der sagt einem dann, dass eine bestimmte Sünde, die man getan hat oder besonders perfide noch beabsichtigt hat, in der Zukunft zu tun, dass das dann schon okay wäre. Also, ne, wenn es zum Beispiel notwendig ist, dass der Schwiegervater oder ein Geschäftskonkurrent durch ein dummes Unglück ums Leben kommen müsste, dann hat man vorher die Möglichkeit gehabt, durch eine bestimmte Summe Geld, die der Priester dann genannt hat, sagen wir mal, die Dinge, dass es, na, dass Gott dann die Augen zudrückt. Nicht besonders schick, aber die Kirche hatte auch so Interesse, die wollte nämlich mit dem Geld, was sie da einnimmt, den Petersdom in Rom bauen. Und Martin Luther hat sich jetzt überlegt, was wenn diese unglaubliche Praxis gar nicht so in der Bibel stünde? Ich meine, wenn das so Fake News der Kirche wäre, was wäre dann? Und dann hatte er also diese verrückte Idee, lassen wir doch mal die Konzilien und die Päpste und was die Kirche so sagt beiseite und lesen mal selbst, was in der Bibel steht. Und er hat dann im Wintersemester 1515 sich mit seinen Studenten hingesetzt. Sie haben sich eine Bibel organisiert, war damals gar nicht so einfach. Und ich stelle mir vor, wie sie mit zitternden Fingern zum ersten Mal vielleicht die Bibel aufgeschlagen haben und sich auf eine, wie ein Forscherteam auf eine Expedition gegeben haben und angefangen haben, selbst zu lesen und selbst nachzudenken. Es ist wie damals Ende der 90er, als das Internet plötzlich da war und man sich zum ersten Mal so ins Internet eingewählt hat. Mit so einem Modem. Manche kennen das gar nicht mehr, ja. Man hat sich dann so eingewählt, ne? Georg. Das hat gedauert. Und dann gab's ja diese von Boris Becker, diese tolle Werbung von AOL. Bin ich schon drin? So war das. Bin ich schon drin? Im Internet war ja nichts. Da gab's ja nichts. Es gab ja kaum Internetseiten oder so. Das war eine neue Welt, ja. Und so ähnlich war das, stelle ich mir vor, war das für Luther mit seinen Studenten. Wir lesen die Bibel im Original. Wahnsinn! Und sie lesen das erste Kapitel, und sie nehmen sich den Römerbrief vor. Sie lesen den Römerbrief, Kapitel 1, wo es um das Evangelium geht. Und da steht, zum Evangelium, schreibt Paulus, zum Evangelium bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihm ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. Es ist also vom Evangelium die Rede und von der guten Nachricht und von dem mit Jesus und dass das mit Jesus eine Kraft Gottes ist, eine gute Nachricht. Und Luther kriegt das schon irgendwie nicht ganz zusammen, weil die Kirche ja immer anders erzählt, dass wir Sünder sind. Also er hört immer die ganz schlechten Nachrichten. Es ist da von einer guten Nachricht die Rede und er kriegt das nicht richtig zusammen. Und sie fangen an, ja, sie lesen weiter. Und da gibt's hier, da kommt Kapitel 2, wo davon die Rede ist, dass alle Menschen Gottes Strafgericht verdient haben, weil sie natürlich Sünder sind. Das ist wieder irgendwie, das ist ihnen irgendwie klar, das haben sie alle schon gehört. Und da gibt's eine Zusammenfassung, die lese ich euch jetzt auch mal im Original vor, von dem Kapitel 2. Also, die Menschen aus dem jüdischen Volk, genauso wie die aus den anderen Völkern, sind in der Gewalt der Sünde. So heißt es in den Heiligen Schriften. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den Weg verlassen, sind verdorben, alle, ausnahmslos. Niemand kann sich also vor Gott herausreden. Die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Das war für Luther keine große Überraschung. Ich meine, das war das, was er wusste, wie er sich und wie alle anderen sich irgendwie gefühlt haben als sündige Menschen. Anders, glaube ich, als für uns heute, stand das für Luther außer Frage. Wir Menschen sind sündige Menschen. Egal, ob wir besonders religiös sind oder nicht, ob wir muslimischen oder christlichen oder jüdischen oder atheistischen Background haben, wir Menschen sind Sünder. Und auch wenn wir das heute nicht so gerne hören, wenn Gott sich unser Leben anschaut, schaut er in unser Herz. Und nicht nur das, was wir so ins Schaufenster stellen oder auf Facebook, sondern er sieht unser Herz an. Und er weiß, und eigentlich wissen wir es auch, dass vieles nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Gott sieht unser Herz. Und dann steht hier im Römerbrief, alle sind wir schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ich glaube, was wir für uns heute nochmal neu hören müssen. Für Luther war das damals sehr viel klarer. Mönch hin oder her. Das ganze Leben als Mönch Gott geweiht. So what? In Armut gelebt, gespendet, fünfmal am Tag gebetet, Gutes getan, wo man nur kann. Was wir für heute hören müssen, glaube ich, neu hören müssen, ist, wir sind sündige Menschen. Wir sind Sünder. Für Luther war das damals klar. Seine Frage war die zweite Frage, wie schaffe ich es denn jetzt als sündiger Mensch, dass Gott mir gnädig ist? Oder anders gesagt, wie schaffen wir es, dass wir in den Himmel kommen? Wie schaffen wir es, dass Gott uns liebt? Wie soll das gehen? Kleiner Einschub. Ich glaube, dass sich unsere Hauptlebensfrage heute gar nicht so sehr von dem unterscheidet, was Luthers Lebensfrage war. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder wie schaffe ich es, dass Gott mich liebt? Wie werden wir geliebt um unserer selbst willen? Ich glaube, dass das heute noch genauso die Frage ist. Nur, dass wir diese Frage nicht mehr Gott gegenüberstellen. Also wie schaffe ich es, dass Gott mir gnädig ist, dass Gott mich liebt? Wir stellen diese Frage innerweltlich, immanent. Wo finde ich den Ort, an dem ich um meiner selbst willen geliebt werde und angenommen werde, so wie ich bin, brutto, mit meinen Fehlern, mit meinen Macken, mit meinen schlechten Eigenschaften, mit meiner Sündhaftigkeit? Wo werden wir bedingungslos geliebt? Und ich glaube, wir sind die Menschen damals auch, bereit, eine Menge dafür zu tun, eine Menge zu bezahlen, um geliebt und angenommen zu werden. Anders ist doch unsere Konsumgesellschaft, unsere Leistungsgesellschaft gar nicht zu verstehen. Die Welt von Social Media, Selbstinszenierung, Statussymbole, Jugendwahn. Ich habe hier ein Bild gefunden. Das müsste jetzt ja nicht kommen. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Wir haben den Tempel, du bringst die Opfer. Der Witz ist, damit wirbt nicht die Kirche, sondern ein Fitnessstudio. Damit, mit dem Spruch, wirbt nicht die Kirche heute, sondern ein Fitnessstudio. Wir haben den Tempel, du bringst die Opfer. Und jeder von uns weiß, genau, ich bringe die Opfer. Ich will nämlich schön sein, ich will geliebt werden, ich will anerkannt sein, ich will da sein, wo alle sind. Wir sind bereit, eine Menge dafür zu tun, um geliebt zu werden und angenommen zu werden. Also die These heute, meine These heute ist, die Frage, wo wir geliebt werden oder wo der Ort ist, wo wir geliebt werden, um unser Selbstwillen bedingungslos angenommen werden, ist gar nicht so anders, als das damals bei Martin Luther war. Nur wir stellen die Frage immanent und nicht Gott gegenüber. Luther hat das natürlich schon ein bisschen tiefgründiger gemacht als wir heute, muss man auch sagen. Ich stelle mir vor, wie also Martin Luther und seine Studenten damals im Winter 1515 weiterlesen. Und sie waren verzweifelt, weil ihnen das, was uns so ein bisschen abgeht, total klar war, wir sind Sünder. Wie schaffen wir es denn jetzt? Wie gelingt uns das? Was müssen wir tun? Was muss man tun, um gerettet zu werden? Und sie lesen und fragen sich, wann es denn reicht? Und dann lesen sie weiter in Kapitel 3 und entdecken die ganze Kraft und Schönheit des Evangeliums. Sie werden berührt. Sie werden befreit aus ihrer Seelennot. Und die Revolution des Glaubens beginnt, als sie Folgendes lesen. Hört zu. Römerbrief Kapitel 3. Nach dem Ganzen mit der Sünde und so, was da jetzt kam, kommt Folgendes. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Gott hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben. Das heißt, im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Aber ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu den Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus Christus getan hat. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit irgendetwas zu rühmen? Nein. Alles Rühmen ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Etwa durch das Gesetz der Werke, das vom Menschen Leistung fordert? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Ich stelle mir vor, wie die da in dem Vorlesungssaal in Wittenberg irritiert waren. Ist das wirklich wahr? Ich meine, ist das die Bibel? Ist das das, was Gott wirklich sagt? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, man kann die Freude und die Dankbarkeit und die Erleichterung gar nicht überschätzen. Das, was die so berührt und ergriffen hat, hat Millionen andere berührt und ergriffen. Und so nahm die Revolution des Glaubens ihren Lauf. Als sie begriffen hatten, allein aus Glauben, allein durch Jesus Christus, allein durch die Gnade, ohne eigenes Zutun, wird man gerecht, indem wir das, was Jesus Christus für uns getan hat, für sich selbst im Glauben in Anspruch nehmen darf. Dadurch werden wir gerettet. Was für eine Erleichterung, was für ein Durchbruch. Und das ist nichts weniger als das Evangelium. Was ich heute von euch möchte oder mir wünsche, ist, dass ihr zwei Dinge tut. Das erste ist, dass ihr diese Gnade, diesen Zuspruch, diese Einladung zum Glauben und zum Vertrauen annehmt. Dass ihr lernt und euch darin übt, in der Gnade zu stehen, so wie es hier auch im Römerbrief heißt, in dieser Gnade zu stehen, das heißt unseren Standort, unsere Identität darin finden, in der Gnade, in dem Zuspruch, du bist nicht mehr Sklave, sondern Kind Gottes, du bist nicht mehr Knecht, sondern Tochter oder Sohn Gottes, du bist nicht mehr Gerichteter, sondern Geliebter. Es kommt nicht auf das an, was wir für Gott tun, sondern was er für uns durch Jesus Christus getan hat. Dass wir darin unsere Identität finden und dadurch darin auch Entlastung und Befreiung und Selbstbewusstsein und Aufrichtung und Bejahung. Dass wir uns darin einüben, das ist meine Herausforderung sozusagen für heute, dass wir uns darin einüben. Scheißegal, wie lange man schon Christ ist, das muss man immer wieder neu lernen, von dieser Befreiung, von dieser Bejahung her zu leben. Also steht in der Gnade. Und das Zweite, geht in der Gnade gehen. Das heißt, durch dieses Geliebtwerden und durch dieses Bejahtsein leben. Oder um es mit einem alten, mit der alten Sprache der Bibel zu sagen, wir sollen in der Gnade wandeln. Da schwingt ja das Verwandeln mit. Es geht nicht darum, dass man sich jetzt im Nachklang doch irgendwie anstrengen muss, sondern dass man von dieser Liebe und Bejahung her sich verwandeln lassen soll. Die Bibel redet von der Frucht des Geistes, dass wir diese Frucht des Geistes, der Frucht des Glaubens, Frucht der Liebe hervorbringen. Also in der Gnade stehen und in der Gnade gehen. Als Martin Luther und seine Studenten, als sie das begriffen hatten, dass alles eine Gnade ist, das war die Kraft der Reformation. Nicht diese 95 Thesen. Das hat gezündet und darin haben sie ihr Heil gefunden und das hat Kreise gezogen bis zu uns heute. Und ich finde, das Prinzip dafür ist immer noch dasselbe. Dass wir den Mut haben, unsere religiösen Fragen zu stellen und eigene Antworten darauf zu finden. Das ist ein Prinzip der Reformation. Stell dich deinen religiösen Fragen und finde deine eigenen Antworten. Und hab den Mut, zu den Quellen zu gehen. Lass dir nicht alles vorbeten, was andere so sagen und so, sondern geh zu den Quellen. Frag bei Gott, im Gebet, im Heiligen Geist, in der Bibel. Was sagt die Bibel? Und ich glaube, dann kann auch heute noch eine Erneuerung, eine Revolution des Glaubens stattfinden. In unserem Land, in unserer Kirche, hier bei Jesus Friends, in der Jerusalemkirche mit unserem gemeinsamen Projekt hier und bei dir diese ganz persönliche Reformation des Herzens. Amen.